Ja, guten Morgen, liebe Geschwister. Wir wollen jetzt uns Zeit nehmen, um uns mit dem Wort Gottes zu beschäftigen. Bevor wir das aber tun, noch herzliche Grüße von den Geschwistern aus Monheim-Baumberg. Und auch Oliver Schönberg hat mir ganz persönliche Grüße noch an euch aufgetragen. Er war ja auch schon öfter hier. Und wir haben ihn gestern noch mal beim Spazierengehen getroffen und hat da gesagt, naja, ihr fahrt nach Refrath, dann herzliche Grüße an euch hier. Ja, dann habt ihr ja schon gehört, um was es heute Morgen geht. Ich weiß nicht, wann ihr das letzte Mal etwas über den Prediger gehört habt oder euch mit dem Buch beschäftigt habt. Wir wollen einfach mal versuchen, heute da so ein bisschen euch auf den Geschmack zu bringen, dass ihr vielleicht euch mit diesem Buch mehr beschäftigt. Und ich möchte in der Einleitung erstmal so ein paar Fragen an euch stellen. Wann hast du dir in deinem Leben die Frage nach den Geheimnissen des Lebens gestellt? Wann hast du ein Bewusstsein dafür entwickelt, worauf es im Leben eigentlich ankommt? Oder vielleicht suchst du immer noch nach Antworten auf wichtige Fragen in deinem Leben und du hast noch nicht alles beantwortet, was dir so auf dem Herzen liegt und was so das Dasein dir an Fragen auf dein Herz legt. Und zu welchen Ergebnissen bist du gekommen bei diesem Nachdenken über diese Dinge des Lebens? Vielleicht hast du irgendwann aufgegeben, darüber nachzudenken, weil du einfach keine Antworten gefunden hast und es keine Antworten für dich gab. Und es ist auch oft schwierig, bei der Komplexität des Lebens irgendwelche Antworten auch für sich zu finden und das Leben an sich zu begreifen. Und letztlich sind es alles Fragen, die uns umtreiben nach dem Sinn des Lebens. Woher kommen wir? Wohin gehen wir? Was soll das alles hier mit uns, mit unserem Leben? Hat es überhaupt einen Sinn? Und es sind diese Fragen, die uns umtreiben. Ich weiß, ich war in den Anfang 90er Jahren mit einem Busseinsatz in Ostdeutschland. Damals war der Raimund mit und wir waren mit dem Bus dort und wir haben Umfragen gemacht. Und dort war eine Frage auch nach dem Sinn des Lebens. Haben Sie sich schon mal über den Sinn des Lebens Gedanken gemacht? Und ich war ziemlich schockiert darüber, dass viele der Menschen, die wir dort gesprochen haben, sich noch nie Gedanken über den Sinn des Lebens gemacht haben. Von der Wiege bis zur Bahre wurden sie ja da in der DDR betreut und sie mussten sich eigentlich nicht viel Gedanken machen über ihr Dasein, weil alles vorgeprägt war und sie eigentlich nur in der Bahn laufen mussten, die vorgegeben war. Und einige natürlich waren auch dabei, die sich Gedanken gemacht hatten, aber viele, viele, das hat mich sehr erstaunt, hatten sich über diese Frage des Sinn des Lebens noch überhaupt keine Gedanken gemacht. Ich habe so in meinem Leben das erste Mal richtig so über das Dasein und mein Leben nachgedacht, so als Jugendlicher. Und das ist ja, wenn man so in der Pubertät ist und das Bewusstsein sich auch entwickelt, man dann auch vielleicht sich die Frage stellt, warum lebe ich hier eigentlich? Was soll das Ganze? Ich gehe zur Schule, ich lerne Beruf, ich arbeite, werde Rentner, sterbe. Ist das alles in meinem Leben? Ist es wirklich das, was mein Leben ausmacht und sinnstiftend ist? Und ich weiß noch, ich habe eine Bäckerlehre angefangen nach der Realschule mit 15 oder mit dann knapp 16. Und ich weiß noch, wie ich dann von der Arbeit nach Hause fuhr, mit dem Fahrrad durch die Felder und mir so richtig bewusst wurde, was machst du hier eigentlich? Was macht dein Leben eigentlich aus? Und ist das wirklich alles? Arbeiten, schaffen, Geld verdienen, Familie? Oder gibt's noch mehr? Kommt da noch mehr? Ich hatte zu dem Zeitpunkt schon eine Entscheidung für den Herrn Jesus getroffen. Aber da wurde es mir schon sehr bewusst, da muss es noch mehr geben. Und im Wort Gottes finden wir einen, der sich über diese ganzen Fragen sehr detailliert Gedanken gemacht hat. Es ist der Prediger, den wir im Alten Testament finden, und er hat Antworten für sich gesucht. Und dieser Prediger, der das geschrieben hat, das ist der König Salomo. Und Salomo wird uns ja vorgestellt im Alten Testament als der weiseste Mensch, der gelebt hat. Mal den Herrn Jesus ausgenommen. Aber dieser Mensch Salomo hat, als er eingesetzt wurde als König, von Gott nicht erbeten, viel Geld zu bekommen oder Macht zu haben, sondern er hat sich von Gott Weisheit erbeten, um so ein großes Volk führen zu können. Und er hatte alles, was wir uns vorstellen könnten, also an Macht, an Reichtum. Der musste ja nur mit dem Finger schnippen und ein Bediensteter tat das, was ihm gerade so in den Kopf kam. Und als weisester Mensch machte er sich Gedanken über das Leben, das Dasein. Und er hatte alle Möglichkeiten, um das ja auch zu durchdenken, diese schwierige Materie. Und anders als wir hatte er alle Möglichkeiten, die man sich vorstellen konnte. Und dieser Prediger, dieses Buch Prediger, ist eines von den poetischen Büchern, die wir im Alten Testament finden. Er hat dann auch noch zwei weitere geschrieben. Das sind ja die Sprüche und das Hohelied. Diese drei Bücher sind uns im Wort Gottes dann überliefert. Diese hat der Salomo geschrieben. Und dieses Buch Prediger, das erscheint vielen als schwierig oder schwierig zu verstehen. Meine Frau Eva zum Beispiel sagt, sie liest dieses Buch, es gehört zum biblischen Text dazu, aber es hat ihr einen zu pessimistischen Grundton. Ja, und es ist so ein bisschen belastend, wenn man das liest, und es ist nicht eine der Lieblingslektüren, die sie dann im Wort Gottes liest. Sie liest es, aber es ist oft schwierig zu verstehen. Und viele legen dieses Buch beiseite und wollen sich mit diesem Buch Prediger eigentlich gar nicht so richtig beschäftigen. Aber es ist auch Wort Gottes und wir wollen uns heute Morgen mehr damit beschäftigen. Und wenn wir das Buch Prediger lesen, in der Tat sind viele Dinge, die er dort herausfindet und herausarbeitet, wirklich ernüchternd und frustrierend. Und sie können uns, wenn wir es nicht richtig einordnen und einsortieren, schon ein Stück weit runterziehen. Aber wir wollen heute Morgen mal gucken, wie wir das Ganze einordnen können. Das Buch hat 12 Kapitel. Wir werden heute Morgen also nicht einen Einblick in jedes Kapitel bekommen, sondern ich möchte eher so einen Überblick schaffen, ein paar wichtige Verse herausnehmen und einfach Mut machen, dass ihr euch mehr mit diesem Buch beschäftigt. Und ich möchte euch ein bisschen Handwerkszeug an die Hand geben zum Verständnis, wie wir das richtig einordnen können. Aber jetzt schlagen wir das Wort Gottes mal auf, das Buch Prediger, und wollen die ersten drei Verse im ersten Kapitel mal lesen. Und der Salomo gibt uns in diesen ersten drei Versen eigentlich schon ganz wichtige Informationen mit, wie wir an dieses Buch herangehen sollten. Worte des Predigers, des Sohnes Davids, des Königs in Jerusalem. Eitelkeit der Eitelkeiten, spricht der Prediger. Eitelkeit der Eitelkeiten. Alles ist Eitelkeit. Welchen Gewinn hat der Mensch bei all seiner Mühe, womit er sich abmüht unter der Sonne? Wir lesen hier von Eitelkeit der Eitelkeiten. In manchen anderen Übersetzungen steht Nichtigkeiten. Nichtigkeiten. Und diese Nichtigkeiten, da ist die Frage, was bleibt am Ende eigentlich übrig? Und wenn wir diesen hebräischen Begriff nehmen, da bedeutet dieses Nichtigkeit oder Eitelkeit Leere, Sinnlosigkeit, ein Hauch. Und wir können uns ganz gut vorstellen, eine Seifenblase, wenn wir sie dann produzieren, die ist einen kurzen Moment da, dann zerplatzt sie und es ist nichts mehr übrig. Wir finden nichts mehr. Und so sagt auch hier der Prediger, Nichtigkeiten, Eitelkeiten, Leere, Sinnlosigkeit, ein Hauch und es ist vorbei. Und wenn wir uns mal vorstellen, von den rund 8 Milliarden Menschen, die es auf dieser Erde gibt, wer weiß denn was von einem Menschen und was bleibt übrig von einem Menschen nach seinem Leben hier auf der Erde? Wahrscheinlich bei den ganz, ganz wenigsten wird er irgendwie in der Geschichte nochmal erwähnt. Der überwiegend größte Teil der Menschen lebt, er ist da und ist weg und kein Mensch erinnert sich mehr an ihn. Auch die Familie vergisst ja im Laufe der Zeit seine Vorfahren und es bleibt eigentlich nichts mehr von uns Menschen übrig. Und dann schreibt er hier, welchen Gewinn hat der Mensch bei all seiner Mühe? Und dieser Gewinn ist eigentlich das Gegenteil von der Nichtigkeit. Was für ein Gewinn, was für ein Überschuss bleibt eigentlich am Ende übrig? Und was hat Gewicht oder was können wir messbar am Ende unseres Lebens oder auch unseres Lebens überhaupt, was können wir da eigentlich feststellen? Und das müssen wir uns ehrlich fragen. Und dann bringt er hier noch in dem zweiten Teil des Satzes einen ganz wichtigen Vers und eine Aussage, die uns zum Verständnis des Buches unheimlich wichtig ist. Womit er sich abmüht unter der Sonne. Hier geht Salomo davon aus, wie ein Mensch, der ohne Gott ins Kalkül zu ziehen lebt. Es ist aufs Diesseits ausgerichtet, das Leben der Menschen. Und Salomo schaut um sich herum, was im Leben der Menschen passiert, in seinem eigenen Leben und im Leben der Menschen. Und er richtet nicht den Blick nach oben über die Sonne, über das, was da drüber ist, sondern er guckt um sich herum, das Sichtbare, das Greifbare und beschäftigt sich mit den Dingen, womit der Mensch sich abmüht unter der Sonne. Und das ist ein Schlüssel zum Verständnis des Buches. Wenn der Blick nur auf das Diesseits gerichtet ist, dann werden wir viele Dinge auch hier besser verstehen können, die der Salomo uns hier im Prediger mitteilt. Und wir lesen jetzt nochmal die Verse 12 bis 14. Ich, Prediger, war König über Israel in Jerusalem. Und ich richtete mein Herz darauf, alles mit Weisheit zu erforschen und zu erkunden, was unter dem Himmel geschieht. Ein übles Geschäft, das Gott den Menschenkindern gegeben hat, sich damit abzuplagen. Ich habe alle die Taten gesehen, welche unter der Sonne geschehen. Und siehe, alles ist Eitelkeit und ein Haschen nach Wind. Da kommt das, was Christoph schon gesagt hat, kommt auch öfter vor, diese Aussage, dieses Haschen nach Wind. Alles Eitelkeit. Wenn ich mich beschäftige mit dem Diesseits, mit den Geschäften des Menschen, dann kann ich daran irgendwie irre werden. Und vielleicht merkt ihr auch so ein bisschen autobiografisch oder wenn ihr in euer Leben hineinhört, vielleicht merkt ihr auch selber, wenn ich mich nur mit dem Diesseits beschäftige, könnte ich verrückt werden. Salomo erforschte die Frage des Lebens nach dem Sinn des Lebens für den irdischen Menschen. Und er setzte sich hierbei mit allen möglichen erdenklichen Dingen auseinander. Die Eintönigkeit des Lebens, die Nichtigkeit der menschlichen Weisheit, die Sinnlosigkeit des Reichtums oder auch die Gewissheit des Todes und der Vergänglichkeit. All diese Themen verarbeitet er hier in diesem Buch Prediger. Und ich möchte mal ein Zeugnis lesen von einem bekannten Franz Kafka. Wenn es um die Sinnlosigkeit und Eintönigkeit des Lebens geht, der hat mal geschrieben, ein Zitat vom 19. Juli 1910 von Franz Kafka, geschlafen, aufgewacht, geschlafen, aufgewacht, elendes Leben. Ein immer wieder Aneinanderketten von Tagen und Nächten und Tagen und Nächten. Nichts ändert sich, alles ist ein Brei und irgendwie nicht erfüllend. Und 12 Jahre später schreibt dieser gleiche Mann, Franz Kafka, Zusammenbruch, Unmöglichkeit zu schlafen, Unmöglichkeit zu wachen, Unmöglichkeit, das Leben genauer, die Aufeinanderfolge des Lebens zu ertragen. Die Uhren stimmen nicht überein, die innere Jagd in einer teuflischen oder dämonischen oder jedenfalls unmenschlichen Art, die äußere geht stockend ihren gewöhnlichen Gang. Erfahrung eines Menschen, der unter der Sonne lebt, der ohne Gott sein Leben fristet und der die Sinnlosigkeit und Eintönigkeit des Lebens erfahren hat und es so zu Papier gebracht hat. Und viele Menschen, mit denen wir sprechen würden, die werden uns Ähnliches sagen, wenn sie ehrlich sind. Die äußere Fassade ist meistens okay, Aber wenn wir dann mal tiefer reingehen in ein Leben und mit den Menschen uns unterhalten, werden wir feststellen, viele werden mit dem Leben nicht fertig. Und sie kommen nicht klar mit diesem Leben, weil sie keinen Sinn und kein Ziel in ihrem Leben sehen. Und das hat er schön hier herausgearbeitet. Und immer wieder kommt Salomo zu dem Schluss, dass dieses Leben Eitelkeit, Nichtigkeit ist und ein Haschen nach Wind. Ein sich abmühen, ein abplackern, aber man weiß eigentlich gar nicht, wofür. Und das ist eben im ersten Moment sehr ernüchternd und frustrierend, wenn wir uns das so vor Augen stellen und uns vergegenwärtigen. Und es ist schwer zu ertragen, ein solches Leben zu leben, wo ich plan- und ziellos eigentlich durch mein Leben gehe und nicht weiß, wofür eigentlich. Der Salomo hat hier einige Beispiele aufgeschrieben. Ich möchte mit euch mal drei Stellen anschauen, wo er diese Sinnlosigkeit und dieses elende Leben uns beschreibt. Im Kapitel 4, Verse 1 bis 3. Und ich wandte mich und sah alle die Bedrückungen, welche unter der Sonne geschehen. Und siehe, da waren Tränen der Bedrückten, und sie hatten keinen Tröster. Und von der Hand ihrer Bedrücker ging Gewalttat aus, und sie hatten keinen Tröster. Und ich pries die Toten, die längst gestorben, mehr als die Lebenden, welche jetzt noch leben. Und glücklicher als beide pries ich den, der noch nicht gewesen ist, der das böse Tun nicht gesehen hat, welches unter der Sonne geschieht. Er sieht viel Leid, viel Elend. Und er sagt, besser tot sein, dann hast du das alles hinter dir. Oder noch besser, erst gar nicht geboren werden. Dann brauchst du dich mit diesem elenden Treiben der Welt nicht auseinanderzusetzen. Sehr pessimistisch, sehr bedrückend. Kapitel 6, Vers 3 bis 6. Wenn einer 100 Söhne zeugte und viele Jahre lebte und der Tage seiner Jahre wären viele und seine Seele sättigte sich nicht an Gutem und auch würde ihm kein Begräbnis zuteil, so sage ich, eine Fehlgeburt ist besser daran als er. Denn in Nichtigkeit kommt sie und in Finsternis geht sie dahin und mit Finsternis wird ihr Name bedeckt und auch die sie und auch hat sie die Sonne nicht gesehen noch gekannt. Diese hat mehr Ruhe als jene. Und wenn er auch zweimal 1000 Jahre gelebt und Gutes nicht gesehen hätte, geht nicht alles an einen Ort. Auch da dieser Pessimismus, der hier durchkommt, nicht schön. Aber es ist der Zustand des Lebens der Menschen unter der Sonne, wenn sie ohne Gott leben. Noch eine letzte Stelle, dann hören wir auch auf mit diesen etwas runterziehenden Dingen. Kapitel 8, Vers 10. Und alsdann habe ich Gesetzlose gesehen, die begraben wurden und zur Ruhe eingingen. Diejenigen aber, welche recht gehandelt hatten, mussten von der heiligen Stätte wegziehen und wurden in der Stadt vergessen. Auch das ist Eitelkeit. Denen, die Böses tun, denen geht's gut. Und die, die sich gerecht verhalten, die Gott wohlgefällig leben, denen geht's schlecht. Ein Thema, womit sich auch die Psalmisten hin und wieder auseinandergesetzt haben und was auch für uns schwer zu verstehen ist und schwer zu verarbeiten ist. Wir tun doch das Richtige, wir wollen mit Gott leben. Und ich gucke um mich herum und manchem Ungläubigen, manchem, der ohne Gott lebt, dem geht's scheinbar besser als mir. Eine schwierige Lebensfrage, mit der wir uns ab und zu konfrontiert sehen. Salomo sah Ungerechtigkeit, Unterdrückung, korrupte Politik, inkompetente Führer, Schuldige, die man nicht davon abhielt, weiter Verbrechen zu begehen, Materialismus und die Sehnsucht nach der guten alten Zeit. Klingt das nach einem alten Buch, was uns nichts mehr zu sagen hätte? Im Grunde sind die Themen, die er hier wendet, brandaktuell. Wenn wir in die Weltpolitik hineinschauen, wenn wir um uns herum schauen, dann stellen wir fest, die Themen sind nicht anders, sie sind geblieben. Korrupte Politik, inkompetente Führer, Schuldige, die weitermachen können wie bisher. Das ist ziemlich aktuell. Und dann ist halt die Frage, hat dieses Buch uns dann heute auch noch was zu sagen? Und alles ist eigentlich in seinem Buch auf das Endergebnis gerichtet, was wir dann im Kapitel 12 lesen, nachdem er so alles Mögliche durchgetestet hat und sich mit ganz vielen Dingen beschäftigt hat. Kommt er am Ende im Kapitel 12 zu dem Ergebnis, Vers 13 im Kapitel 12, das Endergebnis des Ganzen lasst uns hören. Fürchte Gott und halte seine Gebote, denn das ist der ganze Mensch. Das ist das Fazit, die Quintessenz seiner Erforschung des Lebens. Fürchte Gott und halte seine Gebote. Achte auf Gott, sei dir bewusst, es gibt ein höheres Wesen, dem du verantwortlich bist. Achte seine Gebote und das ist der ganze Mensch. Das macht uns eigentlich aus und das wird uns eigentlich erst zur Ruhe und zur Erfüllung bringen, wenn wir uns dessen bewusst werden, sich Gott unterzuordnen, seiner Führung sich anzuvertrauen und sein Leben auf Gott auszurichten. Eben anders als nur das Leben unter der Sonne, sondern sich dessen bewusst sein, es gibt etwas auch darüber hinaus. Und wir lesen auch im Vers 11, die Worte der Weisen sind wie Treibstacheln und wie eingeschlagene Nägel, die gesammelten Sprüche, sie sind gegeben von einem Hirten. Dem Salomo war es wichtig, dass er diese Erkenntnis, die er selber gesammelt hat, uns als denen, die das im Nachgang mal lesen, etwas mit an die Hand zu geben, damit wir nicht die gleichen Fehler machen und vielleicht in unserem Leben alle möglichen Dinge austesten und gucken, ob wir darin Erfüllung finden oder den Sinn des Lebens. Das hat er alles schon durchgemacht und kann uns damit eine Hilfe sein. Und er schreibt es als ein Hirte, als einer, der sich um die Schafe kümmert, dem es wichtig ist, diese Erkenntnis auch an andere weiterzugeben. Und es sind Worte des Weisen wie ein Treibstachel. So ein Stachel, den wir reingetrieben kriegen, das hört sich jetzt erstmal nicht sehr angenehm an. Das ist schmerzhaft, das tut weh und es steckt in uns und hängt uns dann an. Ich kann mir das so eigentlich nur erklären, dieser Treibstachel. Es ist häufig schwierig, diese Lektion des Lebens zu lernen und sich einfach dem unterzuordnen und zu sagen, wenn Salomo das doch schon alles durchgemacht hat, warum muss ich das denn dann nochmal alles durchleben wollen? Lass mich doch einfach vertrauen Gott, so wie er das rausgefunden hat, Gott die Ehre zu geben und ihm nachzufolgen, Gott zu fürchten, seine Gebote halten. Und denn das ist der ganze Mensch. Mehr muss ich eigentlich gar nicht machen. Und dann kann es ein erfülltes Leben geben. Und das ist oftmals schwierig für uns zu akzeptieren, weil oft müssen wir Fehler selber machen, um daraus schlau zu werden. Aber Salomo möchte uns eigentlich davor bewahren. Und an dieser Stelle kommen wir an den Punkt, wo wir einfach uns Gedanken machen, mal über die Anwendung dieses Buches Prediger auf den Menschen. Und das will ich in zwei Gruppen einteilen. Einmal die Menschen, die unter der Sonne leben, ohne Gott, die kein Verständnis von einem Gott haben. Diese Menschen sollen dieses Buch lesen und es soll ihnen das verdeutlichen, dass es Gericht geben wird. Es soll verdeutlichen die Sinnlosigkeit des irdischen Lebens hier, was wir ohne Gott führen als Menschen. Und es soll die Menschen vorbereiten eigentlich auf die Notwendigkeit der Errettung für die Ewigkeit. Matthäus 16, Vers 26 lesen wir, was würde es einem Menschen nützen, wenn er die ganze Welt gewönne, aber doch Schaden nehme an seiner Seele? Wir können hier allen Reichtum haben wollen und auch haben, aber das macht nicht glücklich und es macht auch nicht den Sinn des Lebens aus. Und was hilft es einem Menschen, wenn er hier alles gewinnt, aber doch sein Leben verliert und Schaden nimmt an seiner Seele? Das ist eine sehr treffende Aussage, die wir im Neuen Testament dann lesen über den Zustand des Menschen. Und der Prediger möchte eigentlich die Menschen vorbereiten auf die Notwendigkeit der Errettung, das zu erkennen. Meine Mutter hatte dann noch mal dazu auch mir erzählt, sie hat mit einem Freund, den sie lange, lange Jahre hatte, sie waren im gemeinsamen Kegelclub, bevor sie gläubig geworden sind, und sie hat über längere Zeit mit diesem Mann das Buch Prediger gelesen, weil er so ein, ich sag mal, aufs Diesseits ausgerichteter, wissenschaftlich orientierter Mann war, der empirisch alles nachvollziehen wollte. Und sie hat mit ihm dieses Buch gelesen. Er hat andere Seminare besucht, um sich mit diesem Buch Prediger zu beschäftigen. Es hat ihn schon gepackt, auch als ungläubiger Mensch, der ohne Gott lebte. Er hat letztlich den Schritt zu Gott nicht getan. Es wäre jetzt schön, euch berichten zu können, dass er zum Glauben gekommen wäre. Ist er aber nicht. Nicht, dass wir es wüssten. Aber es war für ihn schon packend, sich mit diesen Fragestellungen des Lebens auseinanderzusetzen. Und er hat es nicht einfach beiseite gewischt und gesagt, naja, interessiert mich alles nicht oder stimmt ja gar nicht, sondern es hat ihn gepackt, diese Informationen, die er dann im Buch Prediger gehört hat. Das wäre also einmal die Sichtweise derjenigen, die unter der Sonne ohne Gott leben. Aber auch für uns als Gläubige, was können wir aus diesem Buch lernen? Der Prediger lehrt mich, göttliche Weisheit zu verstehen und für mein Leben hier auf der Erde auch anzuwenden. Immer wieder kommen auch Aussagen dazu in diesem Buch. Und die Frage, die sich auch da immer wieder aufdrängt, ist, womit beschäftigst du dich eigentlich in deinem Leben? Wofür lebst du hier? Genauso für das Diesseits, für die irdischen Dinge, für den Materialismus und den Konsum? Oder worauf richtest du dein Leben aus? Das ist eine wichtige Frage, die wir uns herausfordernd einfach selber stellen müssen. Wofür lebst du eigentlich? Und eine weitere Botschaft für uns, die uns dieses Buch vermitteln will, ist, sei zufrieden mit den Dingen, die du hast. Strebe nicht nach irdischem Ruhm oder irdischen Reichtümern. Sei zufrieden mit dem, was du hier hast. Und fürchte Gott und halte seine Gebote. Mehr brauchst du eigentlich nicht. Sei zufrieden als Gläubiger. Jetzt wollen wir uns noch einem weiteren Thema zuwenden in diesem Buch. Was für eine Rolle spielt eigentlich Gott in diesem Buch Prediger? Im Buch Esther zum Beispiel finden wir nicht einmal den Begriff Yahweh oder Elohim oder Gott. Es ist ein Buch, was im Alten Testament steht, wo nichts über Gott direkt ausgesagt wird. Wir sehen die Führung Gottes für sein Volk, aber Gott selber erscheint nicht in diesem Buch. Im Buch Prediger allerdings kommt der Begriff Gott 39 Mal vor. Und verteilt über das ganze Buch, über die 12 Kapitel, lesen wir immer wieder von Gott. Bedeutsam ist hier aber, dass der Prediger, der Salomo, hier immer den Begriff Elohim, ausschließlich Elohim, verwendet, mit der Bedeutung, der Gott der Schöpfung, der mächtige Gott, der souveräne Macht ausübt. Nur dieser Begriff wird verwendet, nicht der Begriff Yahweh, der von dem Bundesgott spricht. Und das ist konsequent, weil er sich ja eigentlich hier immer mit dem Menschen und dem Blick des Menschen hier rechts und links unter der Sonne beschäftigt. Nicht mit dem Gott, der einen Bund mit seinem Volk geschlossen hat. Und deswegen konsequent, dass er hier immer wieder nur den Begriff Elohim verwendet. Und immer wieder finden wir eben auch positive Aussagen oder zutreffende Aussagen über Gott in diesem Buch Prediger. Auch da möchte ich mit euch ein paar Beispiele mal lesen. Das erste ist im Kapitel 2, Vers 24b. Ich habe gesehen, dass auch das von der Hand Gottes abhängt. Denn wer kann essen und wer kann genießen ohne ihn? Denn dem Menschen, der ihm wohlgefällig ist, gibt er Weisheit und Kenntnis und Freude. Dem Sünder aber gibt er das Geschäft einzusammeln und aufzuhäufen, um es dem abzugeben, der Gott wohlgefällig ist. Hier sehen wir sehr positive Aussagen. Für denjenigen, der mit Gott lebt, der sich nach der Weisheit Gottes ausrichtet, da lesen wir hier sehr mutmachende Aussagen. Es hängt alles von Gott ab, aber er schenkt auch demjenigen, der mit Gott lebt, schenkt er Gnade. Ein weiterer Vers, Kapitel 3, Vers 14. Ich habe erkannt, dass alles, was Gott tut, für ewig sein wird. Es ist ihm nichts hinzuzufügen und nichts davon wegzunehmen. Und Gott hat es also gemacht, damit man sich vor ihm fürchte. Hier sehen wir auch eine ganz konkrete, wichtige Aussage, wenn wir uns mit Gott beschäftigen. Er ist ewig, er ist der Schöpfer, er ist der souveräne Gott. Und das hat auch der Prediger hier schon erkannt. Kapitel 5, Verse 19 und 20. Auch ist für jeden Menschen, welchem Gott Reichtum und Güter gegeben und den er ermächtigt hat, davon zu genießen und seinen Teil zu nehmen und sich bei seiner Mühe zu freuen, eben dieses eine Gabe Gottes. Denn er wird nicht viel an die Tage seines Lebens denken, weil Gott ihm die Freude seines Herzens gewährt. Auch Salomo sagt schon, wenn jemand viel hat und Reichtum hat, ist das erstmal nichts Verwerfliches. Wenn wir es in Abhängigkeit von Gott erleben und genießen, dann dürfen wir auch wissen, Gott schenkt uns das. Es ist eine Gabe Gottes, wir dürfen uns daran erfreuen. Und wir können auch anderen Menschen damit ja eine Hilfe sein und ein Segen sein. Es ist also nicht verwerflich, auch Geld zu haben oder auch reicher zu sein vielleicht als andere. Aber wichtig ist, wie gehen wir damit um? Wir sind verantwortlich auch mit diesen Gütern Gott gegenüber. Und eine letzte Stelle noch, Kapitel 11, Vers 5b. Oder ich lese den 5. Gleich wie du nicht weißt, welches der Weg des Windes ist, wie die Gebeine in dem Leibe der Schwangeren sich bilden, ebenso weißt du das Werk Gottes nicht, der alles wirkt. Hier sehen wir auch wieder diesen allmächtigen, souveränen Gott. Wir können eine ganze Menge Naturwissenschaft schon erklären, aber wir können nicht alles erklären. Und wir dürfen da aber wissen, Gott weiß, was er tut, und auf ihn dürfen wir vertrauen. Und er tut die Dinge so, wie er es für richtig hält. Und da dürfen wir drauf vertrauen. So, dann jetzt noch einige für mich herausragende Stellen, die von euch wahrscheinlich auch bekannt sind. Die erste Stelle lesen wir mal im Kapitel 3, Vers 11. Alles hat er schön gemacht zu seiner Zeit, auch hat er die Ewigkeit in ihr Herz gelegt, ohne dass der Mensch das Werk, welches Gott gewirkt hat, von Anfang bis zu Ende erfassen vermag. Gott hat die Ewigkeit dem Menschen ins Herz gelegt. So wie mir als 16-Jährigen bewusst wurde, hier muss es mehr geben als nur das, was ich sehen kann und anfassen kann und messbar ist. Es muss ein höheres Wesen geben, es muss was über mir geben. So hat Gott dem Menschen die Ewigkeit ins Herz gelegt und er kommt erst zur Ruhe, wenn er bei Gott ankommt. Aber oft wird das Ganze zugeschüttet durch Aktivitäten, durch Dinge, die uns ablenken wollen. Man verdrängt das, man will diese innere Stimme in sich auch nicht hören. Aber Gott hat die Ewigkeit in unser Herz gelegt und irgendwie hat jeder Mensch ein Empfinden dafür, hier gibt es mehr als das, was wir hier vor Augen sehen. Eine für mich sehr wichtige Stelle, die uns auch vorbereitet auf das, was wir dann im Neuen Testament ja lesen, vom Sohn Gottes und von dem ewigen Leben und von dem Retter. Kapitel 4, Vers 12, das ist eine Stelle, die ganz häufig bei Hochzeiten gelesen wird. Kapitel 4, Vers 12. Und wenn jemand den Einzelnen gewalttätig angreift, so werden ihm die zwei widerstehen und eine dreifache Schnur zerreißt nicht so bald. Eine Aussage, die wir häufig bei Hochzeiten lesen, dass Mann und Frau, wenn sie zusammen sind und zusammenstehen, ja schon eine starke Einheit bilden, aber hier noch von einer dreifachen Schnur die Rede ist, die so schnell nicht zerreißt. Und da reden wir dann immer davon, dass der Dritte im Bunde der lebendige Gott ist. Dass wir ihn mit einbeziehen in unsere Ehe als Ehepartner und damit diese Verbindung noch wesentlich fester wird. Eine dreifache Schnur, die nicht zerreißt, Gott in unser Leben mit einzubeziehen und mit ihm zusammen unser Leben zu gestalten. Oder Kapitel 5, Vers 15, eine Wahrheit, die eigentlich auch kein Weltmensch leugnen kann. Gleich wie er aus dem Leib seiner Mutter hervorgekommen ist, wird er nackt wieder hingehen. Wie er gekommen ist und für seine Mühe wird er nicht das Geringste davontragen, das er in seiner Hand mitnehmen könnte. Hierüber könnte man sich trefflich mit ungläubigen Menschen unterhalten. Das letzte Hemd hat keine Taschen. So wie du auf diese Erde kommst, nackt und bloß, so wirst du sie auch verlassen. Ja, natürlich werden wir irgendwie bekleidet als Leichnam, aber im Grunde genommen von dem ganzen Reichtum, den wir hier vielleicht gescheffelt haben und angehäuft haben, kann keiner etwas mitnehmen. Wir werden, so wie wir gekommen sind, als bloßer, nackter Mensch auch wieder in das Jenseitige wechseln. Und wir können nichts mitnehmen von all dem, was wir hier angehäuft haben. Eine Wahrheit, die jeder eigentlich nur unterschreiben kann, was hier auch der Prediger uns schon vor vielen, vielen Jahren aufgeschrieben hat. Dann noch eine Sache, Kapitel 7, Vers 12b. Wer Weisheit hat im Schatten, wer Geld, nein, mal gucken, 7 Vers 12b, ich lese den ganzen. Denn im Schatten ist, wer Weisheit hat, im Schatten, wer Geld hat. Aber der Vorzug der Erkenntnis ist dieser, dass die Weisheit ihren Besitzer Leben gibt. Die göttliche Weisheit gibt seinem Besitzer Leben. Und wenn wir uns weise verhalten und Gott in unser Leben einbeziehen, so gibt sie unserem Leben Lebenssinn. Und wenn wir den Herrn Jesus in unser Leben aufnehmen und ihn mit einbauen in unser Leben, so gibt er uns den wirklich Lebenssinn und sinnerfülltes Dasein, das wir dann führen können. Und noch ein letzter Vers, Kapitel 9, Vers 1. Denn dies alles habe ich mir zu Herzen genommen, und zwar um dies alles zu prüfen, dass die Gerechten und die Weisen und ihre Werke in der Hand Gottes sind. Weder Liebe noch Hass kennt der Mensch im Voraus. Alles ist vor ihnen. Wir sind in der Hand Gottes. Egal, was auch kommen mag, Gott ist es, der uns durchträgt. Und da denken wir an Römer Kapitel 8. Wir sind in der Hand Gottes. Nichts kann uns aus der Hand Gottes herausrauben. Und dann vielleicht noch zwei Aussagen jetzt, wenn wir ans Neue Testament denken. Wo finden wir Aussagen im Buch Prediger, die wir auch im Neuen Testament wiederfinden? Gibt es da überhaupt irgendwelche Stellen, die da einen Bezug herstellen? Es gibt eine Stelle im Kapitel 7, Vers 20, der dann im Römerbrief uns auch wieder auftaucht. Prediger 7, Vers 20. Denn unter den Menschen ist kein Gerechter auf Erden, der Gutes tue und nicht sündige. Genau diese Aussage finden wir wieder im Römer Kapitel 3, Verse 10 bis 12. Dass da kein Gerechter ist, da ist auch nicht einer, der Gutes tue, da ist keiner, der Gott suche oder ohne Sünde sei. Genau diese Aussage, die wir im Prediger finden, finden wir auch im Neuen Testament wieder. Oder Kapitel 5, Vers 15, das, was ich gelesen habe, nackt kommt der Mensch in diese Welt, nackt verlässt er sie wieder. 1. Timotheus, Kapitel 6, Vers 7, schildert er uns, Paulus, genau das Gleiche. Denn wir haben nichts in die Welt hereingebracht, sodass wir auch nichts hinausbringen können. Der gleiche Gedanke, den auch der Prediger schon hatte, wiederholt Paulus auch im 1. Timotheus. Damit will ich es auch erstmal bewenden lassen. Und ich hoffe, ich habe euch einfach dieses Buch ein bisschen schmackhaft gemacht, um darin einfach mehr zu lesen, sich dem Buch mehr zu widmen, es nicht nur als ein sehr schwermütiges oder schwer zu verstehendes Buch zu sehen, sondern wirklich sich damit mal intensiver zu beschäftigen und immer wieder diese Leuchttürme, die zwischendrin auftauchen, über die Aussagen, die Gott betreffen und auch vom Ende her zu denken, das Ziel, was er bei allem dem Ganzen hat, das dann am Ende rauskommt, fürchte Gott und halte seine Gebote, denn das ist der ganze Mensch und das Geheimnis unseres Glücks liegt in dieser Beziehung zu Gott. Und jetzt zum Abschluss noch ein neutestamentlicher Vers, auch aus dem 1. Timotheusbrief, der nochmal so dieses Thema des Predigers uns deutlich vor Augen stellt. Kapitel 4 im 1. Timotheus, Vers 8. Denn die leibliche Übung ist zu wenig Nütze, die Gottseligkeit aber ist zu allen Dingen Nütze, weil sie die Verheißung des Lebens hat, des jetzigen und des zukünftigen. Die leiblichen Übungen, das beziehe ich jetzt mal auf das Diesseits, alles, was wir hier veranstalten, was wir hier versuchen, das ist zu wenig Nütze. Aber die Gottseligkeit liegt darin, dass wir uns auf Gott konzentrieren, weil sie die Verheißung des Lebens hat, des jetzigen. Also hier dürfen wir schon erfüllt sein und dankbar sein für ein Leben mit Gott und auch des zukünftigen. Das, was uns erwartet im Himmel. Die Gottseligkeit ist aber zu allen Dingen Nütze, weil sie die Verheißung des Lebens hat, des jetzigen und des zukünftigen. Und das wünsche ich euch, dass ihr einfach Mut bekommt, euch mit diesem Buch mal zu beschäftigen, auch wenn es schwierig erscheint und dann vielleicht dadurch auch gestärkt werdet. Und noch einmal, dass auch die Zufriedenheit in unserem Leben wächst, wenn wir auch das annehmen, was der Salomo uns zu sagen hat. Der Herr segne euch und führe euch auf eurem Weg.